Ich lasse einfach mal bei mir mitlaufen, oder? Dann.
Geht's los, geht's los, geht's los.
Die 45. Eine Halbzeit Frauenfußball mit Josefine Henning und Nina Potzel. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
So ist es, so ist es. Ich bin Nina und ich sag erstmal Tag, Josi.
Tag, freue mich.
Ja, ich mich auch. Ich glaube, bei uns sind die Rollen ziemlich klar verteilt. Also mein größter sportlicher Erfolg, der war irgendwann in der D-Jugend irgendein gewonnenes Hallenturnier im Landkreis Teltow-Fleming. Und an meiner Seite habe ich die Erfahrung von 42 Länderspielen, eine Olympiasiegerin, Europameisterin, vierfache Champions-League-Siegerin. Ich fühle mich sehr geehrt, den Podcast mit dir zu starten.
Oh, danke für die lieben Worte. Aber ich freue mich auch und vor allem, weil wir halt einfach ein geiles Turnier jetzt vor der Hütte haben sozusagen und super viel, super Spannendes, was kommt. Also ich bin mega gespannt und freue mich, dass ich das mit dir machen darf.
Jawohl, die 45 sind wir, weil wir auf jeden Fall versuchen werden, 45 Minuten immer am Start zu sein, deswegen eine Halbzeit und so weiter. Und wir werden folgendermaßen vorgehen. Wir werden auf jeden Fall dieses Turnier begleiten. Nicht nur, kleiner Spoiler-Alert können wir sagen. Wir wollen auf jeden Fall auch bei der Bundesliga dann noch mit dabei bleiben. Aber erstmal für die EM werden wir nach jeder oder in der Gruppenphase nach jedem Deutschlandspiel und danach dann in der K.O.-Phase nach jeder einzelnen Runde eine Folge aufnehmen, damit wir dann auch immer in der K.O.-Phase schon wissen, gegen wen es dann weitergeht. Und immer mit dabei und immer zum Start, quasi für den groben Überblick, gibt's erstmal aus unserer News-Redaktion beim Sportradio Deutschland ein kleines Update mit den News.
Eintracht Frankfurt trifft in der ersten Quali-Phase der Champions League auf Fortuna Hjørring aus Dänemark. Das hat die Auslosung ergeben. Die Quali wird als Miniturnier ausgespielt. Bei einem Sieg spielt die Eintracht gegen Ajax Amsterdam oder Kristianstads DFF aus Schweden. Die Gruppenphase startet Mitte Oktober. Vor der Europameisterschaft bangen verschiedene Teams um Spielerinnen. Lisa Nahlsund aus Norwegen hat sich im Testspiel gegen Neuseeland verletzt und verpasst die EM definitiv. Lucy Bronze aus England verpasste zwei Testspiele wegen Krankheit. Immerhin, ihre Corona-Tests sind negativ. Ihre Teamkollegin Ellen White hatte Corona, ist aber zurück im Training. Das DFB-Team verbringt die letzten Tage vor den ersten EM-Spielen bereits in England. Der Flieger mit Spielerinnen und Staff ist am Sonntag in Frankfurt am Main gestartet. Zuletzt hatte sich das Team bei einem Trainingslager in Herzogenaurach auf das Turnier vorbereitet. Noch unmittelbar vor der EM hat es letzte Testspiele gegeben. Schweden besiegte Brasilien vor über 33.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mit 3:1. Italien erzielte gegen Spanien ein 1:1. Die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden haben die deutschen Gruppengegnerinnen aus Finnland mit 2:0 besiegt und Norwegen schlug Deutschlands Auftaktgegnerinnen aus Dänemark mit 2:1.
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, dass Ellen White ist so wichtig. Selbst wenn sie sagen, okay, wir müssen noch 3 Tage warten, bis die wieder zurückkommen kann, dann werden die das machen.
Hoffentlich. Das wäre so bitter für die Engländerinnen, Kapitänen und so. Genau, da waren ein paar Testspiele am Start. Ganz lieben Dank erstmal an Uwe Schimonek für diesen Newsflash. Für die deutsche Nationalmannschaft hat es jetzt nur ein Testspiel gegeben gegen die Schweiz am 24. Juni. Wie fandest du die Entscheidung, Josi?
Dass man nur ein Spiel macht?
Genau, ja.
Also ich finde, wir sind aber schnell dabei, das zu kritisieren. Deswegen sage ich gerade raus, ich finde das super, ganz ehrlich. Also ich finde, man muss nicht viel machen. Das muss einfach nur begründet sein. Es muss in den Plan passen. Und es gibt auch die Entscheidung, wen nimmt man sich. Da muss man auch, glaube ich, darf man nicht zu schnell urteilen, weil man muss auch gucken, wen können wir, wen kriegen wir als Gegnerin, was nicht so weit ist, die auch fahren wollen, fliegen wollen. Und ich finde, es hat keiner, glaube ich, mit dem Ergebnis gerechnet, so dass es so hoch ausfällt. Aber warum nicht? Ja, warum nicht einfach auch zu sagen, ja, es war nicht nur einfach ein gutes Ergebnis, sondern es war auch schön gespielt, es war Spielfreude da, Selbstbewusstsein mitnehmen. Und ich würde dann nicht gleich anfangen zu kritisieren und sagen, war vielleicht der falsche Gegner oder war das der richtige Gegner, bla bla, Ist doch cool. Ist doch ein guter Start.
Voll.
So.
7:0 gegen die Schweiz. Da kann man nochmal richtig fett Selbstbewusstsein mitnehmen. Die Devise der Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg war ja auch, ja, wir müssen uns einfach noch finden, wir müssen trainieren und deswegen gibt's eben nur einen Testspielgegner. Die Schweiz war natürlich für sie auch ein ganz besonderes Spiel. Jahrelang ja Nationaltrainerin da auch gewesen. Also ich fand's auch voll okay und es war irgendwie, obwohl nur knapp 6.000 Leute da waren, ziemliches Fest. Also ich war irgendwie da gewesen mit einer Kollegin und es hat echt richtig Spaß gemacht bei schönem Wetter und so. Und wie du gesagt hast, nur Spielfreude war zu sehen, schönes Torfestival. Da freue ich mich sehr drauf. Und apropos Torfestival und die Spielerinnen, die da super viel gezeigt haben, schauen wir doch mal auf die deutsche Nationalmannschaft, oder?
Der Kader.
Genau, also ich glaube, das, was du gesagt hast mit erstmal muss sich die Mannschaft finden, das stimmt natürlich, aber in dem Moment, wo sich dann zumindest der Kader reduziert hat, also vom erweiterten Kader dann auf die 23, da fällt, glaube ich, ein ganz, ganz großer Stein bei denen ab, die jetzt natürlich dann dabei sind. Auch, dass die wenigsten, gut, kommen wir bestimmt auch nochmal drauf, Alexandra Popp hatte Corona, aber die wenigsten dann irgendwie auch verletzt sind oder irgendwie krank. Ich glaube, das ist das Beste, was dir passieren kann. Und dann geht's los und dann wird auch die Stimmung in der Mannschaft ganz anders. So, da dreht sich ganz, ganz viel, wenn das endlich klar ist, es endlich losgeht, Positionen zum größten Teil fest sind, da passiert einiges.
Das hat man ja auch ein bisschen gemerkt. Also ich meine, du kennst es ja auch selber offensichtlich. Hat man das wirklich so doll immer gemerkt, irgendwie, dass dann das alles so fest
ist? Ja. Also selbst wenn du, nein, wirklich, das ist so, selbst wenn du Stammspielerin bist, ist doch klar, dass wenn drumherum vielleicht ein, zwei Positionen noch nicht fest sind und du natürlich trotzdem gerade vielleicht auch die beste Form noch suchst, dass du wirklich auf den ersten Tag dann deine beste Form hast. Ich finde, das ist was jeden Tag deine Aufmerksamkeit braucht. Also das ist nicht mal eben so klar. Deswegen glaube ich schon. Ich glaube, selbst bei allen ist das endlich, dass es losgeht, das macht was.
Ja, das hoffen wir. Also ich fand, man hat es auch gemerkt dann irgendwie in den Tönen später und auch in der Pressekonferenz danach, dass da alle irgendwie schon so ein bisschen, ja, erleichtert waren, wie du auch gesagt hast. So ein bisschen, da ist dann jetzt endlich der Kader fest. Das hat ja auch echt ein bisschen gedauert. Also Martina Vos-Tecklenburg, die hat ja wahnsinnig viel rotiert immer vorher und super viel ausprobiert. Und dass sie die jetzt gefunden hat, das ist irgendwie schon mal sehr gut gewesen. Auf wen freust du dich am meisten? Wer macht dir gerade am meisten Spaß im Nationalteam?
Das ist immer so die Standardfrage. Was ist die Nummer eins? Wo freust du dich am meisten drauf und was macht dir Sorgen? Und ich fange andersrum an. Ich sag, was macht mir Sorgen? Absolut nichts beim deutschen Team macht mir Sorgen, weil ich das nicht mag. Schon im Vorfeld, wir haben es gerade eben gesagt, das ist ein Testspiel. Alles, was intern passiert, hat niemand gesehen. Und dann sich das zu erlauben nach einem Testspiel, klar, okay, vielleicht noch der Arnold Cup, ne? Also man kann natürlich eine Tendenz sehen, was ist eingespielt, was nicht. Und das ist ja auch die Aufgabe von den meisten Journalistinnen, da kritisch ranzugehen. Aber ich denke mir halt auch, du formst ja als Medien ja genauso auch dieses Bild, wie schickst du dein Team los zu diesem Turnier? Und deswegen bin ich nicht Fan davon zu sagen, ich glaube, ich habe es irgendwo gelesen, Lea Schüller zum Beispiel. Ah, ein kleines Sorgenkind, da krieg ich die Krise. Oder, nein, die ist kein kleines Sorgenkind, die hat halt einfach nur dann kein Tor geschossen. Aber absolut nicht so. Das wird das erste Mal große Bühne vielleicht. Ihr wünsche ich zum Beispiel, dass sie auch nochmal den großen Durchbruch schafft. So, das ist zum Beispiel was ich mir für sie wünsche. Dann genauso für die Abwehr, Poppy zum Beispiel, ne, dass Poppy überhaupt dabei ist, so, da freuen sich ganz, ganz viele für sie, auch das Team, ich sag jetzt mal Physio-Team drumherum, dass sie das geschafft haben. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die gerade auf dem Punkt gut laufen. Und wo ich mich drauf freue, einfach für Poppy, dass sie das geschafft hat, für manche, die da noch auf der ersten großen Bühne ihren Durchbruch schaffen können, für Marina Hegering, die auch nach einer jahrelang verletzt, dann wieder sich in die Bundesliga gekämpft hat, da wieder konstant, was heißt konstant, also wenn man mal guckt, wie viele Spiele sie gespielt hat, dann waren es nicht viele und dann kann man auch sagen, gut, es sind nur 5, 6 Spiele, kann man kritisch sehen. Ich glaube, ich würde es andersrum sehen, sagen, wie cool, dass es jetzt in dem Moment irgendwie geschafft hat und da drin ist. Und ich glaube, ich bin dann eher so ein kleiner Optimist, weißt du?
Ja, ist ja voll gut, ist ja voll gut. Andersrum. Das ist voll gut. Und also ich bin sowieso schon tierisch begeistert und euphorisiert und freue mich wahnsinnig auf das Turnier. Und wenn ich jetzt mit dir quatsche, nur noch mehr, eben weil du so irgendwie so diesen Optimismus noch versprühst. Und da freue ich mich tierisch drauf. Vor allen Dingen, weil du ja sagst, also ja, so tierisch viel rumkritteln und so weiter. Es gab nur ein Testspiel und der Arnold Clark Cup, der ist ja auch schon echt eine Weile her mittlerweile, irgendwie im Februar. Und in der WM-Quali hat es 7 Siege gegeben und dann die erste Niederlage gegen Serbien. Mhm. Also, ja.
Ja, also Serbien ist natürlich, ich finde, sowas kann halt mal passieren. Aber es sieht natürlich nicht gut aus, wenn du dann Ja, es nimmt so ein bisschen diese Spitzenrolle, die wir als Deutschland immer haben. Ja, Deutschland darf man nicht abschreiben. So, das stimmt schon. Aber wir sind auch nicht mehr die Top-Favoriten. Die gibt es übrigens für das ganze Turnier, gibt es nicht den einen Top-Favoriten, das Team. Und das finde ich eigentlich wiederum auch cool, weil es so wirklich, du unterhältst dich viel öfter. Zum Beispiel, ich war beim Champions-League-Finale und egal, mit wem ich mich da über die EM dann unterhalten habe, war das so ein, ja, was denkst du denn? Also so ein ehrlich gemeintes, was denkst du denn? Was glaubst du denn? Oder was? Ja, man unterhält sich drüber und ich mag das. Ich mag das, dass das viel offener jetzt ist. Ja. Aber Deutschland auf jeden Fall, wenn wir mal die Stärken beleuchten, dann diese Disziplin und dieses bis zur 90. Minute auch hinten raus immer noch Spiele drehen können. Das ist für mich die Stärke, die Disziplin. Und da nehme ich auch ganz, ganz viele mit rein. Die, ja, zum Beispiel Svenja Hul ist für mich jemand, der sehr, ja, versucht immer ans Maximum zu gehen und ordentlich diszipliniert nach dem Spielplan zu gehen, aber trotzdem quirlig und da Feuer reinbringt. Es gibt ganz, ganz viel, auf was ich mich freue.
Ich wollte jetzt gerade schon fast fragen, so was denkst du denn, welche, also wer sind denn deine Favoritinnen und so, aber da kommen wir später zu, da haben wir noch extra unseren Blick über den Tellerrand dazu. Ganz kurz nochmal Lea Schüller, die du ja angesprochen hattest, um mal kurz alle abzuholen, die vielleicht auch noch nicht so fit sind, 24 Jahre alt, 16 Tore gemacht in der Bundesliga-Saison, damit Torschützenkönigin geworden, spielt bei den Bayern. Ja, ich finde es auch irgendwie dazu sagen, irgendwie so kleines Sorgenkind zu schnell rübergesprungen.
Absolut nicht, absolut nicht. Und dass ich es überhaupt gesagt habe, so gleich wieder aus euren Köpfen, bitte ganz, ganz schnell wieder raus, weil das stimmt halt einfach nicht. Ich will nur zeigen, dass es ganz schnell vor dem Turnier, das ist ganz viel, was man vorher sagt, was ja voraussagend ist, ja. Und das ist natürlich, das vorm Spiel musst du das immer machen, ja. Also es ist auch Matchday minus one, Medien ist alles nur voraussagen. Wir würden gerne den Fußball genauso beschreiben, wie es da vorhersehen sozusagen. Und das ist ja das Schöne, dass das nicht geht.
Niemand weiß ja genau, was jetzt wirklich passiert. Ganz kurz noch Marina Hegering, die ist, wenn meine Rechenkünste mich nicht trügen, 32 mittlerweile. Gerade von den Bayern zum VfL Wolfsburg gewechselt und da auch einen Vertrag auch nicht nur als Spielerin, sondern auch dann danach, die Karriere danach bekommen. Jetzt hattest du noch was angesprochen, wo ich auch noch drauf hinaus wollte, aber was ich jetzt gerade vergessen hatte. Ach so, genau. Ja, das Ding, oh, was mich tierisch aufgeregt hat auch, eben dieses Schlechtmachen immer und dieses Sagen von wegen, ja, wir gehören nicht mehr zur Weltspitze, was ist da passiert und so weiter. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade war das im Spiegel oder was irgendwie gesehen, ja, irgendwie den Anschluss verloren oder eben auch nach dem Motto, so, ja, was ist da passiert. Ja. Früher waren wir die ganze Zeit in Weltspitze irgendwie 6-mal in Folge, teilweise also 8-mal insgesamt Europameisterin geworden, ja, Rekord damit und 6-mal in Folge davon und dann hatten die so eine Grafik, wo man das eben gesehen hat und dann so, oh, jetzt auf einmal nicht mehr. Irgendwie 2013 das letzte Mal, da warst du ja mit dabei, irgendwie Europameisterin geworden.
Genau, in Schweden.
Genau.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist natürlich schwierig, wenn du immer eine der vorrangigen Nationen bist, dann ist das Ziel nicht dahin zu kommen, sondern das zu halten. Und zu halten ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger, neue Dinge zu implementieren. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, der St. George Park, das ist so das Zentrum, das Center in England, mitten in der Walachei, so, aber da fahren alle hin, da trifft sich die Nationalmannschaft und das haben die schon ganz lange. Genauso ist das Pendant dazu in Frankreich, der La Clairefontaine und das ist auch das Center. Wir haben das nicht gehabt. Jetzt haben wir die Akademie in Frankfurt gebaut. Und da geht's jetzt auch los. Aber das ist was wir lange nicht hatten. Aber es war auch ohne, konnten wir erfolgreich sein. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass man es braucht. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo wir uns jetzt wieder orientiert haben an anderen Ländern. Und das ist auch, ich finde, das ist okay. Es wäre super langweilig, wenn einer da für 30 Jahre oben wäre und da würde sich nichts mehr so wie Bayern, weißt du, da würde sich nie wieder was ändern. Aber ich finde auch, es gibt halt diese positive Kritik im Sinne von, was kann man machen? Und dann gibt es halt diese negative Kritik, wo du einfach sagst, so, das bringt uns nicht weiter darum zu meckern und so. Aber Fakt ist, natürlich, in manchen Dingen stimmt das, aber das zu zerreißen und einfach nur drauf rumzukauen und nichts zu machen, bin ich auch nicht Fan von.
Kann ja nicht sein, dass irgendwie nur eine Mannschaft immer Europameister wird. Das geht ja geht ja faktisch einfach nicht. Auf wen ich mich auch noch sehr freue, auf jeden Fall, ist Clara Bühl.
Auf jeden Fall, ja.
Die hat mich total begeistert. Also ich fand die vorher schon so cool, aber dann wirklich bei dem Schweiz-Bild habe ich dann gedacht, holla die Waldfee.
Ja.
Hat mich nochmal richtig gecatcht.
Ja, also richtig auch ein Wirbelwind und im besten Fall, wenn sie, ich glaube, einfach nur macht und nicht nachdenkt, dann ist sie Gold wert und total, schöner Charakter. Super nett. Ich war vor 2 Wochen da und habe mit den Mädels in Herzogenaurach, das war das Basecamp, bis es dann rübergeht auf die Insel. Da war ich vor Ort und dann haben wir eine Mahlsession gemacht. Erstmal mit dem ganzen damals noch erweiterten Kader.
Mhm.
Mit dem erweiterten Kader und dann auch noch mit dem Staff, also zweimal ungefähr so 25 Leute. Und dann
wow.
War sie auch dabei und ich glaube, es gibt ganz, ganz viel, was man beim Malen so über Leute sehen kann, aber für mich hat sich das einfach nur schön angefühlt, dass die Mädels Bock hatten und hoffentlich auch Spaß und da merkst du auch, wer was für ein Charakter ist und sie ist zum Beispiel auch eine super fröhliche, herzliche und ich glaube, dass das wäre natürlich, wenn sie so gut drauf ist wie jetzt, weißt, wenn du das mit rübertragen kannst, dann ist das ja fantastisch.
Hat sie auch gesagt tatsächlich nach dem Testspiel gegen die Schweiz, da war sie natürlich auch irgendwie bei allen mit dabei und sehr gefeiert, da hat sie auch selber gesagt, wie das ist.
Schön, dass wir jetzt auch mit so einem 7-0 einfach mit so einem Gefühl und so einem Ergebnis zur EM fahren können.
Ja, genau das. Dass man jetzt mit einem 7-0 mit schöner, breiter Brust. Und das ist aber das Tolle, dass sie das auch genauso sehen und nicht, war das der richtige Gegner, wenn du in der Abwehr nicht gefordert bist. Was natürlich dann auch stimmt irgendwie, aber du hast es ja auch ein bisschen erzwungen. Also du hast von Anfang an das Spiel dann aufgezwungen gegen die Schweiz. Aber so musst du es ja sehen. So nimmst du es mit rüber und genauso gut gelaunt kommst du dann da an und willst ein Turnier starten.
Ja, das hat auch Martina Voss-Tecklenburg tatsächlich auch gesagt, dass es irgendwie ganz gut war für sie natürlich das Spiel. Ganz besonders gewesen. Aber du kennst sie ja ganz gut, Josi.
Die Trainerin.
Ich mach mal erstmal die Fakten. Also Martina Voss-Tecklenburg selber 125 Länderspiele für Deutschland, Vize-Weltmeisterin 1995, 4 Europameisterschaften auch gewonnen 1989, 91, 95 und 97. Sie ist eine von 2 Spielerinnen, die ein Abschiedsspiel bekommen hat vom DFB und ist jetzt seit 2018 Bundestrainerin der deutschen Nationalmannschaft. Davor war sie 6 Jahre lang bei der Schweiz tatsächlich. So viel dazu. Aber Josi, die große Frage natürlich, wie ist sie denn so?
Wie ist sie denn? Ja, sie war übrigens die Einzige, die nicht mitgemalt hat, weil sie sie hatte einen kleinen Fahrradunfall und dann hat sie ein bisschen die Hände bandagiert gehabt, aber es war auch kein Problem. Sie hat, das muss man ja auch dazu sagen, sie und Britta Karlsson als Co-Trainerin haben das ja ermöglicht und genau das ist, glaube ich, auch das Schöne an ihr, dass sie offen ist für neue Ideen und auch Feedback. Ich glaube, es ist als Spielerin, weil ich vertrete ja meistens so die Sicht als Spielerin dann, ist es, glaube ich, echt ein Glücksgriff, wenn du jemanden hast, der menschlich ist und der auch Feedback möchte. Ich glaube, das große Aha ist dann, wie man das umsetzt, weil ein paar Dinge muss man auch einschätzen können. Also bei ihr, ich sag mal, bist du ein Autoritärer, hast du einen autoritären Stil oder bist du eher so der Kumpeltyp? Und ich würde sie ehrlich gesagt irgendwo dazwischen einordnen. Für mich ist sie weder das eine noch das andere und ich glaube, dass das ganz gut sein kann, aber du musst halt auch das Glück haben, dass das genau für die Generation halt passt. Also in der Schweiz hat das super gepasst, da hat sie, glaube ich, ganz, ganz viel rausgeholt, die hat ganz viel auch implementiert an Strukturen, die hat die eigentlich auf ein nächstes Level gepackt. So, das würde auch, glaube ich, jede da unterschreiben. Und dann hat sie Deutschland bekommen als Team sozusagen. Und ich glaube, das ist eine ganz andere Herausforderung natürlich, weil die Mädels einen anderen Stand schon hatten. Weil, also noch nicht mal von der Qualität her, sondern einfach nur von dem Ganzen, wie man Deutschland sieht. Und das, glaube ich, ist eine ihre Herausforderung. Und wie ist sie? Ja, also ich kann nur sagen, da bisher, immer wenn ich sie getroffen habe, hat sie gestrahlt und war guter Laune, guter Dinge. Dass sich das bestimmt auch mal anders drehen kann, das ist bestimmt so. Aber ich glaube, sie ist eher so eine, die nochmal fragt, wie geht's dir denn? Hast du Feedback für mich? Wie sollen wir das denn machen? Wir wollen euch mit einbinden. Glaube ich, eher dann auch so die Idee von mir, wann wann kommt dann vielleicht auch mal so ein direkter, nee, so müssen wir es jetzt machen. Also da diese Balance zu finden. Ich glaube, das ist super, das ist die Herausforderung.
Wer war da für dich in deiner Karriere eigentlich so das Paradebeispiel dafür, für genau diesen Mittelweg finden? Hattest du das irgendwie mal?
Boah, also Trainerinnen und Trainer, ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich glaube, es gibt nicht viele Frauen, sagt man immer. Das, glaube ich, stimmt nicht so ganz. Ich nehme jetzt übrigens gerade noch in Köln auf, werde mich dann auch nach England begeben, kann ich nachher nochmal ein bisschen erläutern, aber und ich habe gerade Anja Mittag zu Besuch. So, und Anja hat gesagt, ja, aber das stimmt eigentlich gar nicht so wirklich, weil wenn du mal durchgehst, gerade in der Schweiz, du hast Imke Wibbenhorst, du hast Inka Grings, Trainerin von Zürich. Du hast bestimmt 6 Trainerinnen, ja. Auch deutsche Trainerinnen, die in der Schweiz aber Trainerin sind. und nicht in Deutschland. Also wir haben die, aber anscheinend können wir sie nicht hier halten. Ich glaube, es hat viel mit diesen Strukturen zu tun, und es ist natürlich toll, wenn das jetzt mehr möglich gemacht wird, dass du nicht mega viel zahlen musst, damit du so eine Ausbildung machen kannst, ja? Also dass dir das ermöglicht wird, dass es Kurse gibt, eher für, ja, dass man da Leute rankriegt, sagt so, hey, willst du nicht dein Know-how mitnehmen, um dann Trainerin zu werden? Das brauchen wir und das ist gut und das wird auch mehr kommen, aber Stück für Stück. Ja. Ja. Aber manchmal gehe ich nicht so mit d'accord, weißt du, dass wir sagen, wir haben keine Trainerin.
Ja, voll. Nee, voll, weil jetzt, wo du sagst, stimmt, also ist mir auch vorher noch gar nicht so krass aufgefallen, dass wirklich auch in der Schweiz so super viele, warum die alle in die Schweiz gehen.
Ja, ist halt nix. Also Sprache, ich glaube, sprachlich ist das ja jetzt auch nicht weit weg von uns. Und es ist, ja, und du könntest sogar noch, du könntest auch pendeln. Also kannst auch in Deutschland noch deine Family, deinen Friends Wohnsitz haben und dann vielleicht da pendeln und arbeiten. Aber ich glaube, das, was du ja gefragt hast eigentlich, was ist so, gibt es so ein Best-Case-Beispiel? Ich habe nicht eine Trainerin, wo ich sage, so, das war für mich, da wir waren Kopf und Arsch und ich habe die verstanden, die hat mich verstanden. Ich fand eher, beides funktioniert ja, du kannst auch deinen Trainer als ganzes Team hassen, jetzt mal ganz, ganz, ganz wirklich krass ausgedrückt, und kannst dich verbünden und kannst ein Turnier gewinnen, du kannst eine Einheit sein insgesamt, ja, so wie man, ich nehme mal Schweden so wahr, bei denen ist immer tutti frutti, so alle sind total harmonisch und ich glaube, es funktioniert beides. Es muss, für mich ist einfach der Punkt, weiß jeder seine Rolle. Wenn jeder seine Rolle weiß, dann kann er in einem Team sich als Part fühlen und dann ist eigentlich alles möglich.
Ja, wenn du es jetzt schon sagst, so, dann ist alles möglich. Was meinst du, um mal irgendwie die Vorstellung Deutschlands, damit wir auch mal zu den anderen Teams kommen, die Top-Favoriten, wo wir schon gesprochen haben, wollen wir auch nochmal abdecken, aber was meinst du, wo es hingeht für die deutsche Nationalmannschaft?
Ja, also ich glaube, es gibt 2 Dinge. Das eine hast du in der Hand, das andere nicht, nämlich gegen wen du dann irgendwie spielst. Also klar, wenn du jetzt Gruppenerster wirst, dann hast du einen vermeintlich schlechteren Gegner, aber das hat ja manchmal auch nichts zu sagen. Ich glaube, wenn sie wirklich ganz, ganz früh, also Gruppenphase für mich, so ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auch wenn es eine, eigentlich sagt man so die, nicht Todesgruppe, aber so die, schon, ich glaube schon, die tougheste Gruppe ist, so mit Spanien, Dänemark.
Ich wollte auch gerade noch sagen, die ganze Gruppe erstmal immer noch mal vorstellen, das haben wir noch gar nicht gemacht.
Übrigens, by the way, unsere Gruppe.
Genau. Spanien, Dänemark und Finnland, genau so die Gegnerinnen.
Ich gehe schon davon aus, weil es einfach schon die ganze Zeit in meinem Kopf ist. Aber ich glaube, dann kann es, das Gruppenphase auf jeden Fall, nicht einfach, aber auf jeden Fall. Und dann kommt das echt drauf an, gegen wen wir kommen. Also ich glaube, dass gegen England möchtest du vielleicht nicht direkt spielen, weil sie einfach diesen Bonus, diesen Heimvorteil haben. Und wenn sie das nutzen können, nicht, also ein bisschen umdrehen, dass sie nicht sagen, okay, wir haben Druck, weil wir denen jetzt alles was zeigen und hier von unserem Land wird was erwartet, sondern das umdrehen und mitnehmen, wie sie es auch bei ihrem letzten Testspiel gemacht haben, vor einer riesen Kulisse. Wenn sie das so hinkriegen und weiter durchziehen können, dann willst du die nicht als Gegner, glaube ich, haben.
Das glaube ich auch nicht, ey. 4-0 haben sie gewonnen im letzten Testspiel. Auch gegen die Schweiz, kann das sein? Müsste ich jetzt gerade mal gucken. Doch, gegen die Schweiz, 4-0, genau. Und davor aber sowas von einen auf den Latz gekriegt von den Niederlanden, 1-5.
Nee, andersrum. Niederlande hat 5-1 verloren gegen England.
Ja, Gott, Entschuldigung.
Das ist das Spiel, was ich meine. Also, ah, okay, also ja. Ja, genau. Also sie haben 5 zu 1 gegen die Niederlande gewonnen. Und das ist, glaube ich, dann auch, wenn du gegen den Titelverteidiger gewinnst, vor heimischer Kulisse und irgendwie bevor es losgeht, das entfacht ja auch nochmal was. Also ich glaube, die nehmen gerade diesen Hype, den sie da selber kreiert haben, sehr gut mit.
Wie war das Eröffnungsspiel am 6. Juli übrigens in Wembley? Das ist, Wembley ist Finale, ne?
Nee, genau. Das Eröffnungsspiel ist am 6. Juli im Old Trafford.
Genau.
In Manchester. Also das wird voll. Das ist auf jeden Fall. Übrigens alle Spiele, alle England-Spiele sind
restlos ausverkauft.
Ja, also, ne? Und die haben die magische 500.000-Zahl haben wir geknackt am Samstag, ja, vorhin Samstag. Also ich glaube, das ist was noch nie da war. Übrigens das Budget, also das ganze Investment für die Euro ist 5-mal größer als bei allen anderen Euros vorher. Ja. Also Wahnsinn.
Absoluter Wahnsinn. Ich glaube auch die Tickets tatsächlich fürs Finale waren innerhalb von 42 Minuten oder sowas ausverkauft. Also auch enorm schnell. Das wird richtig fett und da glaube ich werden eben die Engländerinnen auf jeden Fall von profitieren.
Der Kader.
Wir werden auf jeden Fall gucken auf Alan White, also dass die fit wird rechtzeitig, das wäre auf jeden Fall super. Aber auf wen ich auf jeden Fall mich richtig freue auch, ist Georgia Stanway, ne, die ja jetzt irgendwie auch gerade zu den Bayern gewechselt ist. Transfer aus der Women's Super League irgendwie in die Bundesliga, das ist auch echt heftig. Mhm. Was hältst du von der so?
Also gehe ich mit. Ich glaube, wie alt ist sie?
21 also so, oder 23, ja. Glaube ich.
Anfang 20, ja, und ich glaube, das ist so ein, ich will nicht sagen magisches Alter, aber da entscheidet sich sehr, sehr viel. Du kannst natürlich auch nochmal einen Durchbruch haben mit 25 plus, aber Anfang 20 ist so ein bisschen erster Eintritt auf die großen Bühnen, da wirst du mal gesehen und dann wird eigentlich gleich eingeschätzt, was hast du für ein Potenzial? Bist du so der zukünftige Star? Bist du die Überraschung? Bist du die solide Bank und bist du immer die Konstanz in Person? Also ich glaube, dass es wirklich sich dann auch in den ersten Spielen entscheiden wird und sowas, wo man sie dann hinsteckt. Genauso ähnlich würde ich da einordnen, auch noch ein bisschen jünger, 21, glaube ich, Lauren Hemp.
Ja, genau.
Unglaublicher junges Talent auch. Also die würde ich da auch so in demselben Dreh einordnen, weil sie, ich glaube, 5-mal irgendwie Young Player Award bekommen hat von der FA, von der PFA in England. Und auch so das erste, nein, nicht das erste Turnier, aber so das erste Riesenturnier, diese Bühne jetzt bekommt. Und dann wird sich auch zeigen, so, wie gehst du mit dem Druck um? Bist du eher eine, die sagt so, ja, her damit. Also bestes Beispiel vielleicht Ada Hegerberg von Norwegen beim Champions-League-Finale. Entweder du kannst mit diesem Druck umgehen oder du sagst so, nee, das ist zu viel auf meinen Schultern. Ich werde dann eher kleiner und ich, also manche wachsen aber mit mehr Zuschauern, größere Bühnen, so dann, das... Ja, das ziehen die an oder werden die noch besser? Und ich glaube, das ist natürlich mit 21, wenn jetzt nicht, die hat alle U-Nazio-Erfahrung, also von U15 bis, also durch, ne, komplett. Das sagt dann auch schon mal viel aus, dass du damit so umgehen kannst, du kennst das, aber ich glaube, was immer auffällt, ist, wenn jemand, das ist sie auch, sehr, sehr schnell ist, athletisch, aber mit Ball auch schnell ist. Und ich, weil das einfach, das ist so eine Qualität, sag ich mal, wir haben damals gegen Tyresö im Finale gespielt, Champions-League-Finale und Marta ist jemand, der, das ist so die Definition, ja, von schnell mit Ball und das ist für mich auch anschaulicher Fußball. Ähnlich wie die Spanierinnen, die können wir nochmal beleuchten, wenn es dann wirklich gegen Spanien geht, aber das ist natürlich dieser schöne Fußball, den man sehen möchte.
Auf jeden Fall. Ja, Lauren Hemp, hat ja auch also mit Georgia Stanway zusammen bei Man City gespielt und Georgia Stanway übrigens tatsächlich 23 Jahre alt. Das sind, also da werden wir auf jeden Fall genau hingucken und ich glaube, dass es wirklich auch ganz gut ist, gerade für München, dass sie die Stanway schon vor der EM verpflichtet haben, ne? Also weil jetzt, wenn sie halt die Bühne nutzt, dann hui.
Ja, dann zahlst du ein bisschen mehr Ablöse, ja, das stimmt. aber es ist ja gut. Also ich glaube, generell Verstärkung und auch dieses Selbstverständnis von wir können jetzt auch aus dem Ausland verpflichten und gucken auch danach und unsere deutschen Spielerinnen können aber auch ins Ausland vielleicht auch wieder mit Erfahrung dann zurückkommen. Aber von ein paar Jahren, da war das noch nicht gang und gäbe. Da hast du auch Probleme bekommen in der Nationalmannschaft. Wenn du, ja, natürlich, wenn du sagst, so, ich möchte jetzt aber da und da spielen, Ich kann vielleicht mal ein Beispiel geben, auch nicht aus Deutschland, sondern Lindsay Horan spielt für die Nationalmannschaft in USA, jetzt wieder, hat aber, ich habe mit ihr zusammen bei PSG gespielt und sie hat damals, ganz, ganz jung hat sie gesagt, ich möchte aber diesen Schritt gehen ins Ausland und hat von ihrer Nationalmannschafts, ich sag jetzt mal Trainerin beziehungsweise ganzer Staff, hat gesagt bekommen, nee, wenn du das machst, dann bist du ja weit weg. Du bist ja ganz weit weg und das fördern wir nicht. So, und dann ist sie raus gewesen und dann hat sie das geschafft, nochmal zurückzukommen, musste aber dafür dann auch wieder zurück. Also es ist jetzt aber mehr ein Selbstverständnis, dass das einfach normal wird und dass das auch, ich sag mal, Clubs und Ligen, Nationalmannschaften als Plus sehen, wenn wir diese Erfahrung bekommen, vielleicht dann auch zurückkommen oder diese internationale Bühne haben. Also da hat sich ganz, ganz viel getan.
Ja, krass. Boah, dass das so heftig ist. Schauen wir mal dann auf die Bank bei den Engländerinnen.
Die Trainerin.
Und vielleicht auch mal kurz in die Vergangenheit, also bei der letzten Europameisterschaft 2017. Ich finde es auch so krass, dass es einfach 5 Jahre, ich meine, das ist ja nur 1 Jahr mehr als sonst, aber irgendwie kommt mir das vor wie eine andere Welt, 2017. Da sind sie im Halbfinale gegen die Niederlande rausgeflogen. Und die Trainerin jetzt bei den Engländerinnen, Sarina Wiegmann, 2017 noch mit der Niederlande gewonnen. Also die ist dann so gewechselt. Ja, steht auch für Offensivfußball und so weiter. Seit 2021 ist sie dabei bei den Engländerinnen, ne?
Mhm. Also ich glaube, was ihr großes Plus ist, genauso wie du das gesagt hast, Offensivfußball, Spielfreude und vor allem positive, ja, Positivität. Ich weiß nicht, England ist
positive
für mich
Vibes.
Ja, genau. England ist für mich ein Land, die ganz, ganz schnell in Richtung Moaning, haben wir immer gesagt. Also als ich da war, ich war ja über 3 Jahre da und das ist schnell mal so und du stehst irgendwo und dann fängst du an zu meckern, Moaning oder einfach so zu bisschen, ja, aber das ist, ach, müssen wir da jetzt schon wieder und wieso haben sie denn das jetzt so gelegt, den Trainingsplan und wieso so. Und wenn du das als mit so einer Frohnatur versuchst zu unterbinden und das umzukehren, dass halt keiner sagt, okay, wir müssen uns verbünden irgendwie, um über irgendwas zu meckern, damit wir dann fühlen, wir zwei sind eine Einheit. So, ja, dass du das einfach unterbindest und sagst du, nee, ich will, dass alle hier Bock haben und ich glaube, das hat sie geschafft und das, deswegen hat England auch diesen nächsten Step so ein bisschen gemacht. Die waren jetzt nicht schlecht vorher, aber ich glaube, das hat sie nochmal gefährlicher gemacht jetzt und sie ist eine wahnsinnig erfahrene Trainerin jetzt auch natürlich mit der 2017, aber ganz anderes Team, das heißt nicht automatisch, dass du da auch funktionierst, aber wenn man die Spiele sieht, dann funktioniert da schon einiges. Natürlich nehmen sie jetzt auch diesen Hype mit, aber wenn das Mittel ist, was ihnen gefehlt hat, um irgendwie, ich sage jetzt mal, die Konstanz zu bekommen, die sie nämlich nicht hatten, also sie hatten gute Spiele, dann wieder schlecht, gut, schlecht und so ging das die ganze Zeit. Wenn sie da jetzt dann einen Weg finden, dass sie das durchziehen können, auf jeden Fall. Was auch noch spannend wird, ist die Abwehr zu beleuchten. Also klar, Bank, wie du gesagt hast, auf jeden Fall. Da sind einige, die da nochmal das Level halten können und das dann nicht abfällt. Aber ich finde ganz oft das Team, was eine gute Abwehr hat, ist schon mal ja, einfach stabil. Und da ist für mich Frankreich ganz weit vorne mit Grich M. Bock, mit Wendy Renard. Und da ist aber auch England für mich drin, zumindest mit ihrer mit der ersten Vierer, ich gehe jetzt mal von der Viererkette aus, aber so von der ersten Abwehr-Viererkette, so was dann als B kommt, auf eingewechselt wird, weiß ich nicht, aber mit Lucy Bronze, wenn sie fit ist, wenn sie nicht verletzt ist, einige. Also wirklich, das ist toll und ich glaube, das kann dir viel geben, weil du dann ja erstmal hinten dicht bist. So. Aber schauen wir mal.
Schauen wir mal, ja. Das ist zwar immer ein blöder Spruch und eine blöde Überleitung oder so ein blöder Teaser. Aber ist ja so. Vorneweg sagen kann man nichts. Ich freue mich auf jeden Fall total. Und du hast jetzt schon die Französinnen angesprochen. Wollen wir mal auf die schauen, weil die gehören ja auch mit zum Favoritenkreis, zu denen ja echt eine Menge zählen. Aber wenn wir jetzt gerade eben, wenn du auch schon über die Positivität gesprochen hast, der Trainerin bei England von Sarina Wiegmann, was ich so, ich meine, ich muss ehrlich gestehen, ich kenne mich jetzt im französischen Fußball nicht wahnsinnig gut aus, aber was ich gelesen habe über die französische Trainerin.
Die Trainerin.
Corinne Diacre, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mein Französisch ist ein bisschen länger her.
Ah, Sepa Graf, ist nicht schlimm.
Sprichst du noch so, also ich meine, klar, du hast ja mehrere Jahre in Frankreich gelebt, oder wie ist dein Französisch?
Also, ich habe es jetzt lange nicht gebraucht. Also wenn ich es brauchen kann, dann versuche ich immer ein bisschen wieder was zu quatschen, damit man irgendwie ein bisschen drin bleibt. Aber wenn du es natürlich nicht brauchst, dann fällt ein bisschen was hinten raus so. Aber wir waren jetzt im Sommer bei Ada Hegebergs Hochzeiten, da war auch Eugénie Le Sommer, die übrigens nicht im Kader ist, auch schon bei einigen Spielen davor und war tief traurig, aber so ist es halt, wenn du über eine Altersgrenze kommst und die Trainerin sagt so, nee, ich setz einfach auf Junge, dann fällt halt auch mal eine Le Sommer, die unglaublich viel Erfahrung hat, schon ganz, ganz lange einfach bei Lyon spielt, kurzfristig jetzt auch noch mal in den USA war, Wahnsinn, was die eigentlich für ein, ja, ich sage jetzt mal so, als an Erfahrung mitbringt. Die fällt dann mal hinten runter, genauso wie Amandine Henry. Hat Champions League gespielt, hat dann im Finale ein Tor geschossen, hat, glaube ich, ihren fünften Frühling gehabt diese Saison und fällt aber auch hinten runter, ist auch nicht mitgenommen worden. Also Frankreich setzt super viel auf diese Debütantin, die ganz, ganz jung. Ich habe mit einigen in Paris gespielt, also Ulay Sarr, Thelma Bacher, da sind so viele, die ganz, ganz jung sind, auch noch Katoto, bei der letzten WM in Frankreich war sie auch nicht dabei, die jetzt dann wieder mal eine Bühne bekommt, ganz, ganz viele Tore schießt, ich weiß nicht, super viele Tore.
Du bist auch gerade gar nicht jung, aber sie ist 23 Jahre alt, das weiß ich.
Ja, also auch im Durchschnitt, glaube ich, sehr jung. Ich glaube, wenn man eigentlich würde man, wenn man den Durchschnitt anguckt, wahrscheinlich reißt Wendy Renard das einfach nochmal hoch, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ihre Taktik. Ich habe nicht viel Gutes, ehrlich gesagt, von ihr gehört, von der Trainerin.
Das habe ich auch irgendwie ganz viel gelesen, dass da wohl ziemlich, ziemlich Stress ist, ja. Eben, dass sie auch...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die nach dem Sommer da noch in derselben Position existiert. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Aber also kann man ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, auch im Kader, also unter den Spielerinnen, das ist keine... Ja, das wäre so ein Ding. Wenn die gewinnen, und ich glaube, ehrlich gesagt, ihr Potenzial ist nicht schlecht. Weil was sie haben, auch die Jungen, ist, die haben zwar nicht viel Erfahrung, aber, also mental wäre für mich die Schwäche, aber was sie haben, ist Schnelligkeit, Spritzigkeit, dieses Fiese, ja, dass du mal ein paar Fingernägel irgendwo stecken hast, irgendwo in der Rippe. So, ja, aber das haben die. So, die sind unangenehm. Und diese auf den ersten Metern, also athletisch, das ist schon, das darf man nicht unterschätzen, aber was ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, deswegen sind die nie weiter als ein Viertelfinale gekommen, ist mental. So, sobald das da nicht läuft und so, das ist kein Team, was sich zurückkämpft und nochmal ein Spiel dreht. Absolut nicht, aber was passieren kann, ist Mittelfeld, so lala, nicht erfahren, finde ich jetzt, reißt mich nicht um. Abwehr mit Gretchenbock, Wendy, schnellen auf rechts und links außen, das ist schon gut, das ist für mich eine Bank, beste Abwehr, und dann aber vorne auch wieder mit Katurte zum Beispiel eine, die braucht jetzt kein gutes Mittelfeld, was sie irgendwie Bälle liefert, so die bobst sich irgendwo einen Ball und dann kriegt sie mal, staubt sie da einen vorne ab und dann macht die irgendwie so ein Türchen, also ich würde Frankreich nicht unterschätzen, die sind echt. Die haben noch, die auf dem Blatt würdest du sagen, schwarz auf weiß, nö, die können das Ding nicht rocken, weil die sind nie weiter als ein Viertelfinale gekommen.
Ja, aber auf dem Papier dann auch wieder, ja. Ne, wenn man sich auf dem Papier den Kader dann auch anguckt, wie du gesagt hast, ne? Irgendwie Katoto mit den, jetzt finde ich hier gerade nicht, wie viele das insgesamt sind, aber sehr, sehr viele Tore jedenfalls. Und wenn die dann einfach auch mal das alleine machen kann, in einem Alleingang mal einfach die Tore reinhauen, das, da, wie du gesagt hast, brauchst du kein Mittelfeld und so weiter, so auf dem Papier. Unfassbar gut, aber wenn du sagst, die mentale Geschichte auch untereinander, weil ich hatte jetzt eben nur von der Trainerin irgendwie gelesen, dass das da so ein bisschen schwierig ist und die ist ja trotzdem seit 2017 auch schon mit dabei.
Mhm. Ja, also egal mit wem ich von dem Team gesprochen habe, ich habe kein gutes Wort gehört. So,
vielleicht kommt ja genau da dann das rein, was du vorher gesagt hast, ne, dass man die Trainerin, den Trainer irgendwie hassen kann und man sich dann trotzdem als Team zusammenfindet, aber wenn das
absolut.
Auch nicht so richtig.
Absolut, und du kannst dich genauso verbünden und sagst so, ja, komm, die nervt uns da oben, aber wir sind hier eine Einheit und auf dem Team und das kann genauso funktionieren. Ist vielleicht jetzt nicht der schönste und moralisch wertvollste Turniersieg, aber geht auf jeden Fall.
Irgendwie geht's. Dann schauen wir mal nochmal auf die Niederlande. Die Titelverteidigerinnen allein deswegen schon auch mit im Favoritenkreis so mit dabei. Die haben auch genauso wie, wie Deutschland nur ein Testspiel gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe, aber hatten dann auch noch so ein WM-Qualifikationsspiel, was nachgeholt werden musste gegen Belarus. Da haben sie 3-0 gewonnen. Davor aber, was ich halt verwechselt hatte, haben sie 1-5 auf den Latz gekriegt von England. Mhm. Da ist mit irgendwie Selbstbewusstsein mit dem jetzt nicht so richtig viel gewesen.
Nee, absolut nicht. Aber was natürlich ja damit reinspielt, ist, also Serena kennt ja, Wiegmann kennt ja die Spielerin in- und auswendig. Und so viele neue sind da jetzt auch nicht dazu gekommen. Also wenn du deine Spielerin kennst und selbst wenn die einen neuen Trainerstab haben, dann weißt du ja, wie du gegen die spielst. Also wenn du wenn das dein Testspiel ist, ist es so ein bisschen wie bei Schweiz gegen Deutschland. Weil das war für Martina Voss war das ein Heimspiel und die kennt die Spielerin in- und auswendig. Das darf man jetzt vielleicht auch nicht unterschätzen. Aber trotzdem, das darf man nicht vergessen, wenn das ist dein letztes Spiel, bevor du loslegst und wenn du da Selbstbewusstsein mitnimmst. Wenn ich Trainerin wäre, ich würde mein Team nicht so, ich würde dich schon fordern, aber ich würde jetzt nicht ein Team wählen, wo ich sage so, oh ja, da könnten wir auf jeden Fall 5-0, 5-1 verlieren. So, damit möchte ich ja nicht reingehen. Aber das hat jetzt die Niederlande bestimmt auch nicht gedacht, dass sie gegen England, und da glaube ich, war dieser Heimvorteil einfach sehr groß, dass sie da vor der Kulisse irgendwie nicht so gut starten, sagen wir mal so. Aber interessant wird dann auch natürlich England gegen Österreich, das Eröffnungsspiel, weil Österreich jetzt auch nicht ein Team ist, wo man sagt, ja, also die werden das auf jeden Fall den Engländerinnen schwer machen. Da ist eigentlich jeder so eher, ja, die halten dann eine Halbzeit gut mit und dann gucken wir mal. Aber wünschen würde ich es ihnen, weil gerade für Vicky Schnatterbeck, die Kapitänin, lange verletzt, wollte, hat jetzt nochmal alles, glaube ich, zusammengekratzt, rein physisch auch, um das zu schaffen. Also ich würde es ihnen wünschen, zumindest auch dem Turnier, dass es halt so ein richtig, richtig geiles erstes Spiel wird.
Aber kann natürlich auch, wenn es irgendwie so eher so ein Torfestival, sage ich mal, von England wird, kann es natürlich für die Stimmung auch gerade in England dann doch auch ganz geil sein, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, wenn man mal auf die Stadien guckt, wir haben, das ist echt eine Verteilung von Wembley hat, glaube ich, ein bisschen was über 90.000. Dann hat Old Trafford, also Manchester hat paar 70 oder sowas, würde ich jetzt sagen. Also wenn du 70.000 im Eröffnungsspiel hast, dann ist das schon gut, ne? Also ist schon okay.
Ich würde mir so in die Hosen machen, aber gut, da.
Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das nehmen die alles anders wahr.
Ja, ja.
Aber es ist auf jeden Fall interessant, weil wenn das zweitgrößte Stadion ist, was du hast in dem Ganzen und du nimmst das als Eröffnungsspiel, das ist schon taktisch klug. Das hat die UEFA ganz gut gemacht. So. Und das Finale hast du dann im Wembley. Das ist dann auch nochmal was anderes. Also das ist schon, und dazwischen hast du halt echt, du hast kleine Stadion, du hast mittlere Stadion. Ich glaube, das kleinste ist irgendwie, ich weiß gar nicht, 7 oder 12 oder irgendwie sowas. In Ley ist, glaube ich, 12. Dann hast du noch ein paar mit 36.000. Ne? Dazwischen auch Brentford, wo die deutsche Nationalmannschaft spielt. Da ist echt ein bunter Mix, aber es war in den letzten Tagen kam ganz, ganz viel Kritik dazu.
Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Also, dass das irgendwie respektlos wäre, dass so viele kleine Stadien eben auch mit dabei sind.
Also, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass die Journalisten die müssen das fragen. Das ist einfach, das ist ihr Job. So. Und es ist auch unser Job zu sagen, nee, reicht immer noch nicht. So, wir hätten gerne alle Stadien groß und am liebsten auch ausverkauft. Klar, aber das ist so, glaube ich, ein Punkt, wo ich dann auch bei der UEFA, das ist schon, also womit willst du anfangen? Du hast jetzt 500.000 Tickets verkauft. Du hast die größte EM auf die Beine gestellt, die jeder von uns gesehen hat bisher. So, und natürlich kannst du immer wieder, würden die nochmal irgendwie kleines Manchester City Stadion für 7.000 Zuschauer, nein, würden sie nicht machen, wenn sie wissen, dass sie das jetzt so ausverkauft kriegen.
Aber es ist halt auch immer ein Weg dahin erstmal. Ja,
genau, also deswegen bin ich echt, ich bin aber ein bisschen zwiegespalten. Es ist wichtig, dass wir anklopfen und sagen, so ja, wir hätten aber gern alle mit 60.000 alle Stadien, und dann ist aber auch das ist dann jetzt halt, war der nächste Schritt und jetzt kommt wieder der nächste und jetzt, das ist, deswegen ist aber wichtig, dass alle anklopfen und sagen so, nee, für das nächste wollen wir alle großen Stadien. Und trotzdem verstehe ich aber auch diese Staffelung, so.
Ja, ich glaube, das haben die sich auch auf jeden Fall irgendwie aufgeschrieben oder so fürs nächste Mal. Aber ich weiß auch nicht so richtig, was ich damit machen soll, also, oder wie ich das finden soll, eben diese kleinen Stadien und so weiter. Einerseits verstehe ich das auch total, dass man eben, ja, erstmal die Schritte machen muss und, wird vermutlich auch ein paar Spiele geben, wo man einfach so riesengroße Stadien nicht füllen kann, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, zum Beispiel bei der Champions League, so da, du hast dann irgendwie in Wolfsburg, wir hatten diese ganzen Rekordspiele. Also dieses Jahr für alle, die Champions League nicht so verfolgt haben, es gab einen riesen Boom, riesen Hype, The Zone hat ganz viel übertragen, aber ganz viele Mannschaften durften in die Männerstadien sozusagen.
Die Frauen von Bayern zum Beispiel bei den Männern dann in der Allianz Arena gespielt, Wolfsburg,
genau. Barcelona.
In Spanien, Camp Nou, mega.
Ja, und ich glaube Juventus genauso. Und wenn du dann natürlich in einem 60.000, 70.000 Stadion, wenn du da nur irgendwie 5.000 reinkriegst, dann sagt jeder, ja, warum hast du nicht ein kleineres genommen? Und deswegen bin ich so ein bisschen... Vielleicht war die UEFA selber überrascht, dass es halt einfach so anschlägt, ja? Also, dass du wirklich so viel ausverkauft kriegst. Deswegen, ich glaube schon, wenn man die fragt, dann sagen die, nö, 7.000, das würden wir jetzt auch nicht mehr machen, aber diese 36.000, das voll zu bekommen, auch nicht nur die England-Spiele, sondern auch die anderen natürlich, ne? Ich würde das wirklich abhaken unter, das war jetzt der Step dazwischen und dann können wir, ist doch geil, dass das geklappt hat, jetzt können wir für das nächste Mal einfach alle großen. So, finde ich gut.
Aber ich freue mich auf jeden Fall richtig auf das Eröffnungsspiel, 6.7.
Absolut, also ich werde ja jetzt, wir nehmen jetzt Sonntag auf und morgen früh um 8 fliege ich mit Tabea Kemme, die auch hier ist, dann rüber. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich um 3 Uhr am Flughafen sein müssen in Köln, damit wir irgendwie das schaffen, gerade mit den ganzen Airlines, die alle entweder Flüge canceln oder du musst so viel Stunden früher da sein, damit du durch die Sicherheitskontrolle kommst und so. Also ich glaube, wir werden nicht so viel Schlaf kriegen heute Nacht. Aber ich bin dann auf jeden Fall vor Ort. Wir sind am 4., wir holen den Bulli von ihr ab und dann düdeln wir auf jeden Fall mal da durch England und am 6. sind wir, am 4. sind wir da und am 6. sind wir auf jeden Fall beim Eröffnungsspiel und ich werde versuchen, was ich sowieso die ganze Zeit jetzt durchziehen möchte, ein paar Stimmen einzufangen, versuche, euch gute Leute vors Mikro zu kriegen.
Ja, sehr gerne. Ich werde gucken, dass ich in Deutschland ein bisschen rumtingle und vielleicht dann doch mal irgendwie das ein oder andere Public Viewing mitnehmen kann.
Ja, gibt's übrigens auch in England, Public Viewing. Ganz, ganz viele Kinos.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen, dass irgendwie die Kinos sogar das kostenfrei machen, dass man dann irgendwie mit Popcorn und Cola und so weiter dann da sitzen kann und sich das im Kino angucken kann.
Also ich meine, geil wäre natürlich draußen, aber ich nehme auch alles, ich nehme auch Kinosäle und denke mir so, ja, mach doch. Und vor allem alles, was frei ist, ist super.
Ist richtig fett. Also ich habe noch gar nicht so viel gehört in Deutschland davon. Ich weiß, dass in Berlin es irgendwie so auch Veranstaltungen gibt, wo so Public Viewing und so auch festgemacht wird. Also bin ich mal sehr gespannt. Haben wir jetzt eigentlich bei den Favoritinnen noch irgendwen vergessen? Also Spanien, klar, die beleuchten wir aber nochmal extra. Die sind ja hauptsächlich Favoritin, einfach weil der spanische Fußball so unfassbar geil ist und mit Barcelona und Real ja einfach unfassbar reinhaut.
Genau, mit Alexia Putellas haben sie ja auch irgendwie so einen Magnet. Da muss man auch gucken, wie viel ist drumherum noch da. Also nicht nur sie. Ja. Spanien für mich auch immer eklig. Spanien spielt einen wunderschönen Fußball dann, aber es geht dann bis zum gegnerischen, vorm 16er noch und weiter geht's dann manchmal nicht, weil sie einfach und nochmal spielen und nochmal und so die Effektivität fehlt da ein bisschen, aber werden wir nochmal beleuchten. Für vielleicht noch, was man auch noch sagen kann, ist Italien als kleiner Geheimfavorit, werfe ich jetzt einfach mal so ein. Italien ist ein Team, was ganz, also ich glaube mit Norwegen zusammen haben die meisten, wie sagt man, wenn man dabei ist?
Teilnahme?
Also die sind, ja genau, die haben am meisten Teilnahmen, gerade am Schlauch stand, haben am meisten Teilnahmen und genau, mit Norwegen zusammen, haben aber noch nie so wirklich was gewonnen. Also sind auch immer relativ meine Gruppen, also zum Beispiel bei der EM 2017, wo ich noch mitgespielt habe, da haben wir sie rausgeschmissen, beziehungsweise da sind sie gar nicht weitergekommen, aber wir haben gegen sie gewonnen. sind sie in der Gruppenphase raus, davor haben sie mal Viertelfinale mal geschafft und so, aber nie wirklich weit gekommen. Haben aber jetzt ein Team, was um Sarah Gamma, die, mit der ich auch noch in Paris gespielt habe, die damals schon gesagt hat, so, ich will auf jeden Fall bei uns was verändern, was rocken, ist jetzt ganz, ganz engagiert, hat ganz viele Türen aufgemacht, ist ganz eng vernetzt mit der Federation sozusagen. Und macht da echt mega, mega viel. Und um sie rum ist so ein Team, glaube ich, auch gewachsen, was einfach ekelhaft ist und was echt nicht zu unterschätzen ist. Da sind ganz, ganz viele Stürmerinnen. Oh, wie heißt sie? Girel, komm gerade nicht drauf.
Valentina Gerzinti?
Ja, auch. Aber es sind mehrere. Es sind mehrere wirklich da, die für mich einfach so ein... Ja, klar, Juve, viele spielen bei Juve auch, aber die einfach schnell, eklig und wirklich, wirklich unerschrocken sind. Also die haben so, das juckt die überhaupt nicht, wo die da, wie viele Zuschauer da sind, wo viel, so ein bisschen diese Bühne, aber die sind einfach ekelhaft, die sind technisch nicht schlecht, ja, wirklich auch, jetzt nicht so gut wie Spanien, aber echt nicht verkehrt und agieren immer zusammen. So, das ist da grätscht die Nächste für die andere, die da gerade irgendwie was verbockt hat. Und ich glaube, dass wir von Italien echt viel und Gutes sehen werden. Also, das ist mein, falls die das Ding rocken werden, hier, ich hab's gesagt.
You heard it here first. You heard it first here, wie auch immer. Aber ganz kurz, weil du hast es ja auch schon angesprochen, also nicht ganz so gut wie Spanien, aber die haben ja trotzdem 1-1 gespielt gegen die Spanierin.
Ja, eben. Und das, guck mal, das sagt ja eigentlich schon, das gibt ja schon so ein bisschen so einen kleinen Geschmack auf, was da möglich wäre. Für mich ganz, ganz klar, wer das mental, also ja, Qualität hin und her, aber wer das mental hinkriegt, weil niemand, das war noch nicht so groß, es wurde noch nie so beworben, wer das mental hinkriegt, der hat einfach einen riesen, riesengroßen Vorsprung, weil mittlerweile ganz, ganz viele einfach schon auch die technischen Möglichkeiten haben und Rahmenbedingungen, um zumindest in einer sehr, sehr guten Form zu sein. Und dann macht das halt dann den kleinen Unterschied. Aber es ist vielleicht jetzt auch Allerweltsgeschwafel, aber ich glaube wirklich, dass das Mentale irgendwann, weil die anderen Möglichkeiten erschöpft sind und jeder auf diesen Stand kommen kann. Das ist nicht so, früher war das USA, waren da die Besten und physisch einfach top. Und dann kommen aber alle ran und dann machen halt diese Kleinigkeiten dann einen Unterschied.
Schon wieder dieser Spruch, werden wir sehen, ne?
We will see.
Auf Englisch, dann ist es nicht ganz so phrasig. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie auch noch auf Dänemark gucken. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass sie 2017 Deutschland ja rausgeschmissen haben im Viertelfinale.
Ah, Wunderpunkt.
Entschuldigung.
Nein. Es stimmt ja. Also wir haben damals dieses kuriose Spiel, sag ich jetzt mal, gehabt. Es hat in Strömen geregnet. Wir hatten ja dann schon Steffi Jones als Trainerin. Und ich erinnere mich also wirklich, dass wie gestern, dass wir da gesessen haben. Sie hat gesagt, ihr müsst noch mal rein und ihr werdet euch dann noch mal warm machen und wir können nicht spielen. Dann sind wir noch mal raus und dann ging's nicht. Und dann sind wir ins Hotel irgendwie, das war alles ganz kurios und dann wurde es natürlich verschoben am nächsten Tag. Und es, also ich erinnere mich wirklich, sie hat dann dieses Bild, Steffi Jones hat mit so ein Kehrbesen, ja, und versucht dann irgendwie noch Wasser abzuschöpfen vom Platz. Es war richtiger Platzregen, ne, dass das auch aufhört da steht und es ging halt gar nichts. Und dann haben wir das Ding, haben wir nicht gerockt, ja. War auch nicht gut. Im Nachhinein weiß man nicht, woran es gelegen hat, aber ich glaube, da war einfach, hat vieles nicht gestimmt dann so an dem Tag. Naja, aber da waren sie nicht schlecht. Ich fand sie auch, wenn ich jetzt uns nicht sozusagen so schlecht reden will, aber sie waren auch nicht grandios, ja. Und ich glaube, Dänemark ist ein Team, was wie alle Skandinavischen da oben einfach sehr, sehr viel über auch Zusammenhalt gehen musste, weil sie einfach nicht die Qualität haben, dass man sagt, Top-Favoriten. Aber sie haben immer so ein, zwei Spielerinnen, die rausstechen. Zum Beispiel Harder jetzt wahrscheinlich, dann wäre es in dem Fall. Ja? Also Pernille Harder, die international in einem Top-Club, Top-Top-Club dann spielt.
Bei Chelsea.
Und das hat Dänemark hat das auf jeden Fall. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Aber ich kann nicht so ganz einschätzen, wie gut diese Breite dann immer ist. Also ich glaube, wenn dann gewechselt wird und von der Bank, glaube ich nicht, dass da viel, viel nachkommt. Ja, aber sie sind zum Spielen. Ich habe immer gern zum Beispiel gegen Schweden gespielt. Mhm. Die auch schon immer, die sind, glaube ich, im FIFA-Ranking.
Dritte, glaube ich.
Schweden?
Also,
ja,
oder?
Das kann, ja, kann gut sein. Also
nee,
auf jeden
nee,
Fall
dritte
sind
ist Frankreich, dritte sind Frankreich.
Erste, zwei, erst USA und dann müsste eigentlich schon Schweden oder so kommen, glaube ich.
Ja, Nummer zwei.
Zwei, ja. Also ist das dann, also USA, Schweden,
Frankreich,
und dann,
Niederlande,
Frankreich, genau, so.
Deutschland
und
immer.
Und FIFA, genau, also im FIFA-Ranking Nummer zwei zu sein nach USA, obwohl du jetzt nicht, jeder verbündet jetzt nicht, ah, Schweden, ja, das sind Top-Favoriten, die gewinnen fast jedes Turnier. Nee. Aber sie, und das, da würde ich, wenn ich davon dann zu Dänemark hopse sozusagen, Dänemark als FIFA-Ranking irgendwie weit weg von dieser ersten Gruppe, ja, wenn man es so ein bisschen im Fahrrad dann sehen würde, dass diese erste die erste Gruppe und die Verfolgergruppe ist dann irgendwie. Da ist dann Dänemark für mich drin, aber noch nicht mal so die Ersten, die sagen so, oh ja, da kann es gefährlich werden. Ich darf man natürlich nicht unterschätzen, aber eigentlich ist das für mich, müsste Deutschland klar gewinnen. Und das Einzige, was ich einen Strich durch die Rechnung machen kann, ist, wenn Dänemark wirklich so ein zusammengewürfelter Haufen ist, dass die sagen, okay, wir kommen über Team. Über Spirit, aber von der Qualität her für mich Deutschland klar besser.
Ja, die werden da vermutlich, also so, wenn wir jetzt irgendwie auf die Gruppe gucken, ne, vermutlich Finnland irgendwie so eher, also relativ klar, irgendwie erster Spanien, zweiter Deutschland, dann Dänemark und Finnland, wenn da jetzt irgendwie die Dänen nicht irgendwie wahnsinnig großartig überraschen. Trainer ist Lars Søndergaard. Vorher war es Nils Nielsen, der jetzt die Schweiz trainiert. Ja, was ich so gelesen habe über die Dänen auch, dass sie schon eine Idee haben, wie sie Fußball spielen wollen, natürlich viel Ballbesitz und so weiter, aber dass sie sich halt natürlich dann anpassen müssen. Das wird auch total spannend sein, wenn sie klar die Idee, ihre eigene Idee gegen Deutschland und Spanien jetzt vermutlich nicht so richtig umsetzen werden können, ne?
Ja, also Dänemark ist für mich halt so ein Team, die versuchen eigentlich, im Grunde versuchen die dasselbe wie Deutschland, nämlich über Disziplin, du hast ein System, jeder passt in dieses System und jeder versucht sich an diese Regeln zu halten, was natürlich viele Teams machen, aber für mich ist das die Stärke von Deutschland, diese Disziplin und das hat Dänemark für mich auch, nur in einer nicht so guten Qualität, wenn ich es dann zusammenfassen müsste, aber klar, können sie ihre eigene Spielidee auf, was ist überhaupt. Also muss man ja auch mal sehen, wenn du im ersten oder im zweiten Spiel gegeneinander spielst, wenn die im ersten Spiel Deutschland hätten, dann ist das ist nichts, du willst nicht Deutschland als ersten Gegner in deiner Gruppenphase haben, um in ein Turnier reinzukommen. So, das wäre auch nicht gut. Wenn du nochmal vorher eins hast, irgendwie die vielleicht nicht ganz so stark so sind, dann kommst du vielleicht schon mal rein, kannst dir Selbstbewusstsein holen, dann sieht dieses zweite Spiel schon ganz anders aus.
Vermutlich wäre da für sie die bessere Variante gewesen, wenn das erste Spiel Dänemark gegen Finnland und Spanien
genau.
gegen Deutschland gewesen wäre, weil dann,
Genau, so und deswegen glaube ich, dass das halt gut für Deutschland.
Auf jeden Fall Glück haben bei der Terminierung.
Ja, dürfte ich es mir aussuchen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, oder die meisten hätten gesagt, so ja, lass uns den schwächeren Gegner zuerst, lass uns irgendwie Finnland, Dänemark und dann Spanien oder so, ne? Und vermeintlich, ja, also das kann sich auch ändern, aber ich glaube, so einen mittleren Gegner zu haben, um da reinzustarten, du kannst nicht Körner sparen, du musst von vornherein loslegen, das ist super, das ist perfekt.
Hoffen wir mal, dass es dann auch so wird. Gibt es bei Dänemark nochmal was, wo wir auch nochmal einen Blick drauf legen müssen? Also Namen haben wir jetzt auch schon genannt, Pernille Harder, die ist natürlich der große Name, da absoluter Superstar, auch von Chelsea und die ist tierisch beeindruckend. Was macht sie denn so für dich so besonders?
Na, ich glaube, dass sie auch jemand ist, du schaust dir gerne zu. Fußball ist nicht ein Tor auf Teufel komm raus und egal wie, auf welche Art und Weise, sondern dieser Fußball als auch technisch versiert zu sehen und ich glaube, das bringt sie schon alles mit. Klar, Athletik auf jeden Fall, aber eher so dieses Technische und Schnelligkeit. So, da sehe ich sie schon sehr. Es ist natürlich, glaube ich, schwierig dann, oder es zeigt sich eigentlich erst immer, wenn du bei den Top-Clubs bist, wie gut du denn eigentlich bist. Und ich glaube, dass vielleicht auch Ralf Kellermann ein Händchen hat, dann nach Wolfsburg auch das ein oder andere Top-Talent zu verpflichten, was dann natürlich den Durchbruch bekommt. Auch jetzt, ja, vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber die Isländerin, die sie geholt haben. Und es gibt einige. Und wenn die dann auf diese Bühne kommen, dann zeigen sie halt, was sie können und was sie nicht können. Und ich glaube, da sind sie echt unerschrocken. Und das war sie auch. Und hat gezeigt, was sie kann. Und auf einmal war ihr Name überall. So. Und dann reißen sich natürlich die Top-Clubs um dich. Ich glaube, das Beste, was ich immer so kenne, ist, wenn du dann so ein Top-Talent hast, was aber auch wie so ein Best Buddy hat, der das durchsteckt. Du hast eine 10 oder, gut, klassische 10 jetzt nicht mehr, aber du hast vielleicht einen offensiven Sechser, der mit dir einfach gut funktioniert und du diesen Austausch hast. Du musst dich nur angucken und du weißt genau, okay, du kommst jetzt kurz und willst den Ball, oder du kommst kurz, aber du täuschst es nur an und gehst dann lang und forderst den eigentlich hinter die Kette. Also dieses Zusammenspiel, wenn du das hast mit jemandem ob in der Liga oder Nationalmannschaft, und das, glaube ich, ist halt dieser Riesenunterschied bei Teams wie Dänemark, dass die haben das in der Liga, aber im Club ist diese Qualität, in der Nationalmannschaft ist die Qualität dann einfach nicht ganz so gut, und dann musst du dir halt auch dann in der Vorbereitung einfach, musst du das schnell besser machen. Die kennen sich natürlich über Jahre, aber wenn die Hälfte in Schweden, ich glaube, ein paar spielen bei Rosengard, du hast auch eine, glaube ich, bei Juventus, glaube ich, noch spielt, also sind schon ein paar, die international sind, aber ich glaube, das ist ein anderes Funktionieren in der Nationalmannschaft. Und das, glaube ich, da freue ich mich drauf, aufs Spiel zu gucken, wie funktioniert das.
Das werden wir auf jeden Fall machen und dann nach dem Spiel auch unsere zweite Folge dann rausbringen. Wollen wir es langsam abwrappen?
Damit wir auf die 45 Minuten kommen? Ja, genau 45 Minuten. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall. Du hast ja schon gesagt, du fängst mal ein bisschen was in Deutschland ein. Ich bin auf jeden Fall vor Ort und auch bei den beiden Deutschlandspielen, bei allen drei Deutschlandspielen. Ich bin noch ein Spiel in Rotherham, da spielt Frankreich gegen Belgien, das gucke ich mir an, bin Expertin bei der ARD. Mhm. Und alles, was nach der Gruppenphase kommt, Knockout-Phase, wird spannend, aber ich bin auf jeden Fall die 4 Wochen vor Ort und fangen ein bisschen Emotionen ein mit euch zusammen.
Genau, wir sind auch auf jeden Fall dabei, ganz egal, wie weit die deutsche Nationalmannschaft kommt. Die verfolgen wir natürlich ganz besonders, aber wir sind trotzdem, auch wenn sie rausfliegen sollten, was wir natürlich nicht hoffen, Fingers crossed, Daumen gedrückt, bleiben wir trotzdem mit dabei. Und ja, das wollten wir uns nicht nehmen lassen, ne, weil diese EM auf jeden Fall tierisch besonders wird. Wir haben das ja schon irgendwie echt angerissen, irgendwie mit den unfassbar vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, die da schon die Ticketstände eingerannt sind. Super viel Medienpräsenz auch, wahnsinnig viele auch andere Podcasts, die darüber berichten, und The Zone, die alle Spiele zeigen, ARD, ZDF, die teilen sich so ein bisschen rein, ne?
Genau, also teilen sich das auf, und ich glaube, ihr habt überall die Möglichkeit, Informationen. Die UEFA hat eine App, die könnt ihr euch runterladen. Da sind ziemlich viele Sachen drin. Es gibt ganz, ganz viel, und wir sind auch auf jeden Fall offen für Feedback und Tipps. Ne? Also wenn ihr irgendwas habt, dann schickt uns das. Nina hat jetzt 100 Pro die Adresse, wo es hingeht.
Ja, okay. Ja, die habe ich. Instagram ist immer auf jeden Fall eine gute Adresse. Oh Gott. Wie heißen wir? Die 45 auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie der Bindestrich ist, ob das ein normaler Bindestrich ist oder ein Unterstrich. Weil so einfach war die Namensfindung dann doch nicht. Die 45-Podcast bei Instagram. Und dann auch die E-Mail-Adresse die 45, die als Wort, wie das englische Sterben, und 45 dann einfach direkt dran, 45, die Ziffern. Und dann @sportradio-deutschland.de. Da könnt ihr nämlich auch, also beim Sportradio, auch immer alle News hören. Da sind wir auf jeden Fall auch mit am Start und freuen uns ganz doll auf diese EM, die wird knallen. Das wird super. England. Ah, dass es auch eben in England ist, so, weißt du, das ist halt mega.
Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten, ich mache das ja mit Tabea dann für, wir haben Fums noch mit im Boot und Fums hat auch so ein paar Quiz, die sie machen. Und da war eine Frage, ja, wie viel Regentage gibt es denn in England? Und ich glaube, das wird die Ausnahme, weil es einfach ganz, ganz wenig werden wird. Es wird einfach Sonnenschein pur sein und einfach ein tolles. Oh, ich will nicht Fußballfest sagen. Das ist so das, was die Frauenfußball und Fußballfest ist so in, weiß ich, in jeder Zeitschrift. Es wird genau das Gegenteil. Es wird ein professionelles Turnier, das, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Und darauf freue ich mich einfach mega.
Das wird großartig. Josi, wir hören uns dann, wir sehen uns. Wir sehen uns, die Hörerinnen und Hörer sehen uns nicht, außer vielleicht irgendwie mal bei Instagram. Könnt ihr mal gucken. Wir freuen uns, Josi hat schon gesagt, auf euer Feedback auf jeden Fall immer sehr, sehr gerne. Und Tschüssikowski, ciao, ciao, bis dann.
Bis bald.
Tschüss.
Die 45. Eine Halbzeit Frauenfußball mit Josefine Henning und Nina Potzel. Präsentiert von Sportradio Deutschland.